Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute Staffelauftakt mit Dr. Henrik Ponzen, Chief Sustainability Officer bei der Union Investment in Frankfurt. Und wir reden heute über Entscheidungen, Dialektik, Finanzmarkt. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, Henrik.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
Ich starte gerne mit dir persönlich, damit die HörerInnen einfach verstehen, wo du herkommst, was du machst. Ich habe in deinem Karriereweg, du hast VWL studiert, du warst in Kopenhagen, du warst in Bonn. Du hast nachher anscheinend Philosophie studiert, das musst du mir auch erklären. Und dann hast du in Risikoethik promoviert, heißt das Wort Risikoethik taucht in deinem Profil oder Risiko taucht ganz oft in deinem Profil auf. Und da meine Frage, ist das ein linearer Karriereweg oder warst du so wie ich ein bisschen auf der Suche?
Ich würde sagen, linear war nur, dass ich alles, was ich gemacht habe, mit großer Leidenschaft gemacht habe. Aber die Dinge, die ich getan habe, waren doch sehr verschieden. Also das Leben am philosophischen Seminar, wenn man 3 Jahre seines Lebens damit verbringt, ein Buch zu schreiben bei mir über die Frage, welche Risiken darf man anderen zumuten und welche Risiken muss man sich von anderen zumuten lassen? Das sind die beiden Fragen, die das Thema Risikoethik ganz praktisch beschreiben. In der Bibliothek sitzen, ein Buch schreiben, das hat mit Unternehmensberater sein ganz wenig zu tun. Ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich zum ersten Mal in Anzug auf dem Gleis stehe in Düsseldorf, wo sowohl der Regionalexpress nach Köln, den ich sonst häufig genommen habe, als auch der ICE nach Frankfurt abfährt und mich auf einmal ganz andere Leute anguckten als zuvor. Ich aber ebenso merkte, dass ich mit den Menschen, die ich sonst irgendwie, wo ich sonst Blickkontakt hatte, überhaupt keinen Blickkontakt mehr bekam. Lange Antwort auf deine Frage. Die Einstellung war linear, die Tätigkeiten und auch das Aussehen war sehr verschieden.
Ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch eine Finanzmarktkarriere hinter dich gebracht. Ne? Ganz viel, ne? So wie du sagst, Beratung, Anzüge, Head of Business Risk Control Management, das sind ganz viele Worte, die kenne ich überhaupt nicht. Ja. Und dann 2019 war so ein Sprung und plötzlich steht da ESG im Portfolio Management. Was ist da passiert? Was war der Twist?
Meine Überzeugung ist, dass Nachhaltigkeit oder glaubwürdige Transformation, wie ich es lieber nenne, davon abhängig ist, dass man sehr konkret den Gegenstand der Transformation versteht. Als Bild, wenn ich ein Stahlwerk nachhaltig machen will, dann brauche ich vor allen Dingen jemanden, der das von der Stahlproduktion versteht. Und der muss sich dann fit machen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Der umgekehrte Weg, einen Nachhaltigkeitsexperten zu nehmen und dem mal nebenbei beizubringen, wie man Stahl kocht, das ist deutlich schwieriger. Und so ist auch mein Weg einer, wo ich 10 Jahre lang in einer großen globalen Bank gearbeitet habe, dort in 3 grundverschiedenen Rollen. Erst war ich Leiter von einem Bereich, wir waren so eine Mischung aus Detektiven und Feuerwehrleuten. Also Detektiven insofern, als dass wir immer wieder uns Gedanken machen mussten, welche Prozesse fehleranfällig sind und wie wir die verbessern können. Feuerwehrleute, wir waren diejenigen, die quasi als Projektmanager gerufen wurden, wenn irgendwo etwas kaputt gegangen war und man dann erstmal schauen muss, wie hält man es jetzt, also wie bringt man es wieder ins Laufen, wie kann man es reparieren und wie kann man vermeiden, dass es nochmal passiert. Das Schöne ist, eigentlich überall geht was kaputt und über diese Feuerwehrs- und Detektivtätigkeit habe ich sehr gut zu verstehen gelernt, wie eine Bank funktioniert. Ich bin dann nachher auf die Kundenseite gewechselt, erst als Produktspezialist für Depotbank, also alle Systeme und Prozesse einer Bank für andere Firmen verkaufen, für andere institutionelle Anleger. So könnte man das, glaube ich, erklären. Und zum Schluss war ich Leiter der Institutional Client Group, das heißt produktübergreifend Spezialist für institutionelle Kunden. Zusammengefasst, die Prozesse, die Kunden, die Produkte einer Bank, die habe ich in den 10 Jahren kennengelernt. Und die große Leidenschaft für Nachhaltigkeit, die kam eben noch aus der Promotion. Ganz konkret wird das Thema der Risikoethik ins Feld der Technikfolgenabschätzung. Vielleicht muss ich das nochmal neu erläutern. Guck, diese Frage, welche Risiken darf man anderen zumuten und welche Risiken muss man sich von anderen zumuten lassen? Das ist natürlich ganz einfach, wenn es jetzt einen Betroffenen und einen Entscheider gibt. Ja, also stell dir mal vor, wir säßen zusammen im Raum und ich hätte jetzt, weil ich Raucher wäre, Lust, mir eine zu rauchen. Dann füge ich zwar mir selbst ein Gesundheitsrisiko zu, aber das ist moralisch irrelevant. Moral kommt immer ins Spiel, wenn ich in die Interesse, Rechte und Bedürfnisse anderer eingreife. Weil deine Gesundheit jetzt als dann Passivraucher mitgefährdet wäre, wäre es also höflich und auch moralisch geboten, dass ich dich frage, ja, Alexander, ist das für dich okay, wenn ich jetzt hier eine rauche? Ein fiktives Beispiel. Das Ganze wird wesentlich komplexer, wenn man nicht weiß, wer da entscheidet und wenn man vor allen Dingen nicht mehr weiß, wer betroffen ist. Und bei allen Systemtechniken und bei allen ökologischen Risiken, da weiß man nicht ganz genau, wer entscheidet eigentlich darüber. Mal blöde Frage, wer hat denn den Müll erfunden? Den gibt's immer schon. Ja, wer kann darüber entscheiden? Stell dir Atommüll vor. Wenn wir den verbuddeln, das ist ungefähr so, als hätten die Neandertaler etwas verbuddelt, was für uns doch gefährlich wäre. Wie sollen da Entscheider und Betroffene miteinander sich einigen? Ganz schwierig. So, das sind Fragen der Technikfolgenabschätzung. Also technische Risiken, die lange Zeit wirken, wie kann man damit umgehen? Und das folgt, also führte dann mitten in den Nachhaltigkeitsdiskurs. Und so habe ich neben meinem Beruf als Banker im institutionellen Geschäft immer noch durch Fachbeiträge und Lehraufträge das Thema Nachhaltigkeit weiterverfolgt. Und 2019 gab es dann die Gelegenheit, tatsächlich zu Union Investment zu wechseln und genau das zu machen, wofür ich mich immer interessiert habe, nämlich Nachhaltigkeit und Finanzindustrie. Ja, und das mache ich jetzt im 8. Jahr mit großer Freude.
Das merkt man. Also ich sage das immer wieder. Meine Gäste lächeln immer die ganze Zeit und man sieht immer so ein Funkeln im Auge. Das finde ich immer das schwerst beeindruckend. Begegnet dir dieses Thema Risikoethik heute noch im Tagesbusiness, wo du denkst, ethisches Dilemma, lass uns doch mal reingehen?
Vielleicht eine Anekdote zu. Ich erinnere mich, wie ein Risikovorstand mal sagte, dieses Jahr ist kein einziger Kredit ausgefallen. Wir haben wirklich sehr schlechte Arbeit geleistet. Darüber muss man ein bisschen nachdenken, weil man ja den Eindruck haben könnte, dass die Arbeit doch ganz hervorragend war, wenn nichts ausgefallen ist. Aber nein, die Aufgabe von Risikomanagern ist nicht, dass nichts passiert. Die Aufgabe von Risikomanagern ist, dass genau so viel passiert, wie man im Vorhinein erwartet hat, worauf man sich eingestellt hat. Und warum ist das so? Wenn kein einziger Kredit ausgefallen ist, dann hat man viel Geld nicht verdient. Man hätte nämlich viel mehr Kredite ausgeben können und dementsprechend auch mehr Umsatz, mehr Einnahmen generieren können. Und das hat man versäumt. Lange Rede, kurzer Sinn. Risikomanagement wird häufig missverstanden als die Aufgabe, Risiken zu vermeiden. Es geht aber darum, diese Risiken zu steuern. Und das ist immer wieder auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Denn auch dort haben wir zahlreiche Zielkonflikte, die mit Risiken einhergehen. Und wir erreichen gar nichts, wenn wir keine Risiken wagen, sondern immer nur vermeintlich vorsichtig agieren und dann letztlich zu wenig Vortrieb haben. Das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass man vage oder übermütig sein soll, aber dass es darauf ankommt, eben diese Risiken sehr aktiv zu steuern.
Ja, absolut, absolut. Also ich konnte mir richtig vorstellen, wie du am Bahnhof in deinem Anzug stehst und die Leute gucken dich anders an. Ne? Den Ethiker, den Philosophen. Man dachte, hey, du wirst irgendwann mal erfolgreicher Taxifahrer und jetzt machst du noch was ganz anderes. Hast du das gemerkt, heute ist der Punkt, wo ich Verantwortung trage und vielleicht auch was gestalten kann in dieser Zeit, weil du bist ja schon lange in diesem Finanzmarkt und oder in dieser Finanzindustrie und oft kann man ja, ich sag mal, ganz kleine Schräubchen, aber jetzt, wo du das Gefühl hast, ich meine, ich erlebe dich ja so, du hast ja auch Ehrenämter, wo du in großen Gremien sitzt, du hast kleine Gremien sitzt, ich erlebe dich in anderen Formaten, wo du ja nicht, du denkst ja nicht an das Klein-Klein. Deshalb wollte ich auch dieses Gespräch mit dir führen, ne? Weil ich glaube, da gibt es ein paar große Schrauben, an die wir alle drehen müssen. Hast du einen Punkt gehabt, wo du gesagt, boah, das ist mein Bahnhofsmoment im Bereich große Verantwortung tragen und große Schraube drehen?
Vielleicht hilft es, wenn ich beschreibe, was eine Union Investment eigentlich macht, beziehungsweise was Finanzmarkt und Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet und was man da bewirken kann. Jeder kennt das, man geht zur Bank und was gibt es für Banken? Naja, da gibt es einmal diejenigen, die gehören den Städten oder Kommunen, die Sparkassen. Dann gibt es diejenigen, die gehören ihren Aktionären, eine Commerzbank oder eine Deutsche Bank als Beispiel. Das sind Aktiengesellschaften. Und es gibt Banken, die gehören ihren Kunden. Das sind Volks- und Raiffeisenbanken. Etwa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und die Union Investment ist der Asset Manager oder deutscher Begriff wäre der Vermögensverwalter der Volks- und Raiffeisenbank. Unterm Strich sind das also etwa 6 Millionen Menschen, die sparen in Wertpapieren bei Volks- und Raiffeisenbanken. Und da kommt eine Menge Geld zusammen, sind also über 500 Milliarden Euro, die wir als Union Investment für diese Kunden anlegen. Das ist die Mitte der deutschen Gesellschaft. Von diesen 500 Milliarden Euro haben wir jetzt etwa 150 Milliarden Euro mit einer Nachhaltigkeitsstrategie angelegt. Und da merkt man, da steckt eine enorme Macht hinter. Das ist eine große Zahl, 140 Milliarden Euro. So eine Riesenzahl, 500 Milliarden. Was kann man mit der Macht anfangen? Zum einen, und das nennen wir Engagement, wir reden jeden Tag mit Unternehmen, in die wir investieren, und stellen Forderungen, was die machen sollen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Warum tun wir das? Weil die Menschen, die uns Geld geben, die haben ja uns nicht heute Geld gegeben, um das sofort morgen wiederzubekommen, sondern die sparen für ihre Altersvorsorge. Das heißt, die geben uns eigentlich den Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass das Geld, was wir heute bekommen, in 5, in 10, in 20 Jahren sicher mehr wert ist. Und jetzt braucht man, glaube ich, gar nicht mehr um die Ecke zu denken, um zu verstehen, warum Nachhaltigkeit so wichtig ist. Weil Nachhaltigkeit eine Methode ist, gerade diese langfristigen Risiken sehr, sehr gründlich zu analysieren und auf diese langfristigen Bewegungen und Tendenzen frühzeitig und damit schlau reagieren zu können. Hier sind wir wieder beim Risikomanagement. Der Kapitalmarkt tickt eigentlich sehr kurzfristig und kann mit diesen langfristigen Dingen weniger gut umgehen. Und deswegen stiftet hier nachhaltiges Investieren einen Mehrwert. Wie konkret macht man das? Man schaut sich einfach an, wie sieht die Umweltbilanz einer Firma aus, beispielsweise CO2-Emissionen. Wie sieht die Sozialbilanz einer Firma aus? Haben die mit Kinderarbeit zu tun beispielsweise? Wie sieht es um die Mitarbeiterzufriedenheit aus? Und dann das dritte, Governance, also wie ist die Firma organisiert, wie überwacht sie ganz, ganz wichtige Aktivitäten, wie wird sie gesteuert. Das heißt also, dieser Dreiklang aus guter Umweltbilanz, guter Sozialbilanz und guter interner Organisation gibt uns ein ganz, ganz wertvolles Signal, ob wir dieses Unternehmen langfristig erfolgreich uns vorstellen können und deswegen Geld dort investieren. Zurück zu deiner Frage. Mich begeistert es, etwas zu tun, was doch nun offenkundig plausibel ist, Sinn macht, Wert für Kunden schafft und das eben nicht mit einem kleinen Gäbelchen, sondern durchaus mit einer großen Schaufel. Gemeinsam also mit 4.000 Kolleginnen und Kollegen bei der Union Investment für 6 Millionen Kunden mit 500 Milliarden Euro. Das ist das, was mich jeden Tag aufstehen lassen und zu sagen, ja, das macht doch voll Sinn und könnte Spaß machen und jetzt lass mal Gas geben.
Wir haben natürlich jetzt durch eine Phase der Deregulierung und sowas sind ja auch ihr als Akteur, wie du selber sagst, ihr fragt jetzt die Unternehmen. Es ist nicht mehr EU sagt, du musst, sondern Henrik und seine 1000 Kolleginnen sagen, es wäre schon gut, wenn du mehr in diese Richtung gehst, weil wir wollen das, wir unterstützen das, wir begleiten das, wir belohnen das vielleicht auch. Da entstehen ja Zielkonflikte. Was sind so die Zielkonflikte? Also ich bin weit weg vom Finance-Bereich, ja. Ich war da nie gut drin. Aber ich stelle mir das einfach unglaublich schwierig vor, weil du ja teilweise ja langfristige Investments und teilweise auch eine kurzfristige Renditeerwartung hast. Oder gibt es noch andere Zielkonflikte, wo du sagst, hey, die haben wir und die versuchen wir nach und nach aufzulösen?
Ja, also es gibt einmal den Zielkonflikt zwischen strategischer, also langfristiger Orientierung und kurzfristiger Opportunität. Und hier ist die Antwort, dass jede Einschränkung, die mit Nachhaltigkeit einhergeht, mittel- und langfristig Wert schaffen muss oder eine falsche Einschränkung war. Ich versuche das wieder in ein Bild zu geben. Es gibt diejenigen, die sagen, ich bin so freiheitsliebend, ich finde jede Einschränkung prinzipiell schlecht. Und wenn man die jetzt fragen würde, fühlst du dich auch eingeschränkt dadurch, ich nehme ein Beispiel von eben, dass du Nichtraucher bist? Weil da hast du dich doch eingeschränkt, du hast dir verboten zu rauchen. Dann würden die sagen, nee, Rauchen finde ich vollkommen ekelhaft. Schränkt mich gar nicht ein. Ich bringe dieses Bild, um zu sagen, dass formal alles, was ich aus Überzeugung unterlasse, als Einschränkung gelten kann, dass aber materiell, also inhaltlich, ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir tätigen, auch immer eine Entscheidung gegen etwas ist, eine Entscheidung für eine Unterlassung und so weiter. Was bedeutet das jetzt fürs Investieren? Formal bleibt es eine Einschränkung zu sagen, wir wollen kein Geld mit Kohleförderung verdienen. Wir wollen kein Geld mit Kinderarbeit verdienen. Wir wollen kein Geld mit Korruption verdienen. Das wären jetzt drei Beispiele für Umweltbilanz, Sozialbilanz und gute Unternehmensführung. Aber inhaltlich ist es eben so, dass diese Entscheidungen mittel- und langfristig, oft auch kurzfristig, Wert stiften. Das mal so allgemein, um so den Grundkonflikt zu beschreiben. Dann gibt es aber auch spezifische Konflikte. Wir haben jetzt einen seit 4-5 Jahren, der uns alle als Bürger, aber auch als Arbeitnehmer beschäftigt. Nämlich, wie halten wir es mit unserer Freiheit? Wir halten es mit Verteidigung. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs gab es auch überall auf der Welt Kriege. Aber wenn man einen Europäer gefragt hätte, ist eine Bombe oder ein Panzer nachhaltig, dann hätten mutmaßlich fast 100% der Leute gesagt, nein, natürlich nicht. Und woran liegt das? Typischerweise halten wir Dinge für nachhaltig genau dann, wenn sie keine wesentlichen negativen Nebenwirkungen haben und wenn sie einen positiven Umweltbezug haben. So, jetzt können wir das durchgehen. Bomben und Panzer, die verteidigen nicht nur, sondern die haben die Nebenfolgen, dass Menschen, Soldaten und Zivilisten sterben. Das ist also eine wesentliche negative Nebenfolge und CO2 absorbieren tun Bomben und Panzer wohl auch nicht. Es gibt die andere Fraktion, die sagt, naja, das mag so sein, aber wenn wir keine Bomben und keine Panzer haben, dann sind wir nicht verteidigungsfähig. Und wenn wir nicht verteidigungsfähig sind, dann haben wir keine Freiheit. Ohne Freiheit werden wir keine nachhaltige Zukunft bauen können. Also Rüstung ist eine notwendige Vorbedingung von nachhaltiger Zukunft. Ganz kurz zusammengefasst, die einen sagen, Waffen können nicht nachhaltig sein und die anderen sagen, Waffen sind nachhaltig. Das ist jetzt ein ganz spezifischer Konflikt, also kein grundsätzlicher Zielkonflikt. Und auch solche Situationen haben, glaube ich, alle, die mit Nachhaltigkeit beruflich zu tun haben, häufiger.
Und da will ich auch ein bisschen reinspringen, weil also ich finde das, also ich will jetzt nicht auf das Thema Waffen und sowas reinspringen, sondern eigentlich das, den Mechanismus der Entscheidung, der dahinter ist. Und was ich ja gerade sagte, ne, wir haben ja so eine Phase durchlebt, da war wirklich, wurde in verschiedenen Gremien entschieden, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, welche Kommunikation findet statt, wie findet die statt. Also es ist ja ganz viele Regulierungen. Und jetzt haben wir ja eine Phase, und ihr seid ja immer noch stark reguliert, ja, aber es sind ja auch manchmal Dilemmata oder Fragestellungen, die tauchen in deinem Unternehmen auf. Und ich würde gerne mit dir diese Entscheidungswege, Gremien vielleicht einmal durchleuchten und dass wir das wieder abstrahieren können und sagen, wenn ich ein Dilemma habe, was grundsätzlich mein Unternehmen betrifft, tue ich es oder tue ich es nicht? Und wenn ich es nicht tue, was bedeutet das eigentlich? Oder wenn ich es tue, was bedeutet das eigentlich? Und wie stehe ich dafür auch ein und wie langfristig halte ich auch so eine Entscheidung aus, die vielleicht richtig oder falsch ist? Das kann ja immer dahingestellt sein, weil ich stelle mir das einfach unglaublich schwer vor. Und oder andersrum, es ist ja auch gewisserweise, so wie ich es verstehe, deine Rolle, du hast es so schön am Anfang gesagt, wir haben vor ein paar Wochen über ein ganz anderes Thema geredet, hast du gesagt, wenn die Konflikte gleichförmig sind, ist das gut. Das habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, du hast andere Worte benutzt, aber manchmal ist es gut, dass man diskutiert und dass man auch streitet, und aber dass man dann wieder in einen Konsens kommt, der dann zu etwas führt, sodass wir uns alle wieder auf einer vielleicht einer anderen Ebene einig sind. Wie ist diese Entscheidung abgelaufen, die ja irgendwo dann auf Papier vielleicht festgehalten wurde? Wo fing das an? In welchen Gremien stand das? Und was waren auch die Gegenpole?
Also zunächst, unsere Form der Unternehmensorganisation, der Governance für Nachhaltigkeitsfragen ist so, dass das Unternehmen natürlich in verschiedene Bereiche zerfällt. Wir nennen das Segmente. Und diese Segmente, die entsenden jeweils einen Vertreter in den monatlich stattfindenden Steuerungskreis Nachhaltigkeit. Und dort werden alle Themen besprochen, die eben nicht nur das jeweilige Segment alleine betreffen, sondern die im Querschnitt strategisch relevant sind. Das sind beim Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz viele Themen. Und hier ist unsere Organisationsform so, dass wir grundsätzlich entscheidungsbefugt sind, wenn wir uns im Konsens auf Dinge einigen. Wenn wir uns im Konsens nicht einigen können, dann geht das Ganze ans ExCom, wie wir das nennen. Das ist die Runde der Bereichsvorstände, so würde ich das nennen, vielleicht für andere nachvollziehbarer. Und wenn die sich auch nicht einigen können auf einen Konsens, dann geht das Ganze in den Vorstand. Und daneben ist es auch üblich, dass wenn etwas besonders strategisch relevant ist, dass es unabhängig davon häufig sofort in den Vorstand geht. Die Frage, wie man sich zur Zeitenwende positioniert, ist durchaus eine, die so relevant ist, dass man sagen kann, okay, da macht Sinn, dass man auch parallel zu diesen Gremien, Steuerungskreis, Nachhaltigkeit und ExCom schon immer wieder mit dem Vorstand spricht. So, jetzt blieb der Befund aber so, wie ich ihn anfangs beschrieben habe. Die einen sagen eben, es ist nachhaltig und die anderen sagen, es ist nicht nachhaltig. Und hier kommen wir ein Stück weit zurück zu meinem Studium, nämlich zur Philosophie. Vielleicht hast du das mal gehört, es gab diesen Philosophen namens Hegel und der hat die Denkfigur der Dialektik entwickelt und das vielleicht in einem sehr, sehr einfachen Beispiel plausibel zu machen. Es gibt immer eine These, eine Antithese und die lässt sich auf eine Synthese bringen. Das Beispiel wäre zwei Menschen, die sich prügeln. Die sind zwar maximal uneinig, sonst würden sie nicht aufeinander einschlagen. Aber insofern besteht Einigkeit unter denen, als dass sie Schlagen für den angemessenen Aber insofern besteht jetzt unter diesen beiden Einigkeit, als dass sie eine Prügelei eben für die richtige Form des Meinungsaustauschs halten. Das heißt, man findet auch bei größtmöglichen Gegensätzen immer wieder eine Synthese, eine Ebene, wo man sich einig werden kann. Und das ist keine Behauptung, sondern wenn Hegel recht hat, dann ist es so, dass man nur scharf genug nachdenken muss, bis man diese Ebene wieder findet. Und so haben wir uns dann zusammengesetzt und überlegt, wenn wir auch bei dem Rüstungsnachhaltigkeitsthema nicht alle einer Meinung sind, erstens ist das zu respektieren. Keiner von denjenigen, die da sitzt, ist irgendwie dumm oder böse. Man kann dort verschiedene Meinungen haben. Worauf können wir uns denn einigen? Und worauf wir uns einigen konnten, war, wir wollen einander nicht bevormunden. Wir wollen unsere Kunden nicht bevormunden. Wir wollen Wahlfreiheit garantieren. Und dann haben wir überlegt, was das denn für unser Produktangebot bedeutet. Und daraus ergab sich, naja, es wird auch unter unseren Kunden solche geben, die mit Rüstung Geld verdienen wollen. Für die haben wir zahlreiche Angebote, nämlich unsere konventionellen Fonds. Aber es wird weiterhin auch solche Kunden geben, die eben nicht mit Rüstung Geld verdienen wollen. Und wenn wir für die auch ein Angebot haben wollen, und darauf haben wir uns ja geeinigt, wir wollen niemanden bevormunden, sondern Wahlfreiheit maximieren, dann ergibt sich daraus, dass die nachhaltigen Fonds nicht in Rüstung investieren. Und das war dann mit dieser Herleitung und Begründung auch so wieder konsensfähig. Dort, wo wir mit den Kunden ganz direkt sprechen können, weil es institutionelle Kunden sind, dort können wir auch natürlich noch eine weitere Wahlmöglichkeit aufmachen, nämlich, dass der Fonds, wir nennen das Artikel 8 konform, also sozusagen den regulatorischen Nachhaltigkeitsvorschriften entspricht und dementsprechend auch Rüstung mit hinzukaufen kann. Wir würden den dann aber nicht zu unseren nachhaltigen Assets zählen. So also die Herleitung. Ich erzähle sie deswegen, weil sie zeigt, dass es eben nicht nur allgemeine Zielkonflikte gibt, sondern auch sehr konkrete. Und dass diese sehr konkreten Zielkonflikte doch immer auf eine Lösung gebracht werden können. Die ist dann manchmal etwas höherstufig. Und jetzt zu deinem Punkt aus dem Vorgespräch. Man hat dann als CSO seine Arbeit, glaube ich, relativ gut gemacht, wenn die verschiedenen Fraktionen in einer Firma etwa gleich sauer auf einen sind. Das heißt, es ist zwar irgendwie, was heißt irgendwie, es ist ein sehr schönes, bald sehr sinnvolles Thema. Es ist daneben aber auch ein Thema, was mit sehr vielen Konflikten einhergeht. Und die muss man aushalten und moderieren können. Weil ein CSO, der immer nur Applaus von der dunkelgrünen Fraktion bekommt, der nimmt die andere Fraktion nicht hinreichend mit und wird vermutlich zu schnell, zu scharf ins etablierte Kerngeschäft einschneiden. Und jemand, der immer nur Applaus sozusagen von der anderen Fraktion bekommt und von der grünen Fraktion quasi gar nicht gemocht wird, der geht mutmaßlich nicht schnell genug Richtung Zukunft und sorgt für zu wenig Veränderung. Also die Mitte ist dort, wo man von beiden Extremen den gleichen Abstand hat, definiert die Mathematik. Und so ist das auch genau die Konfliktlinie, auf der sich nach meinem Eindruck ein CSO bewegen sollte.
Ich finde das ein wunderbares Narrativ, weil ich hoffe, dass man auch als Zuhörer dann das nimmt und dann das übertragen kann auf andere kritische Entscheidungen. Ne? Ich selber als Nachhaltigkeitsverantwortlich, ich hatte jetzt kein Team, ich hatte aber einen rauchenden Geschäftsführer vor mir, der mir sagte, hey Alex, wie gehen wir denn mit dieser Fragestellung um? Und wir sind da wirklich, wir waren da ein bisschen lost. So, und als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, hey, okay, man könnte das nochmal anders strukturieren können. In diesem Prozess der Entscheidung, in dem Spannungsfeld der These und Antithese, was war deine Rolle? Warst du da der Treibende, der Moderator? Hast du auch manchmal bewusst die andere Seite eingenommen und gesagt, das nochmal so ein bisschen herausgefordert? Was war da so dein, oder vielleicht euer, vielleicht war das auch ein Team, so dass ihr euch, ne, wie so ein Football-Team da abgesprochen hat, gesagt, hey, pass auf, du rennst mal rechts, ich links und der andere durch die Mitte.
Von der Haltung her würde ich, kommt Philosophie noch mal rein. Ein berühmter Satz von Hans-Georg Gadamer ist, der andere könnte Recht haben. Das ist die Grundhaltung eines jeden guten Gesprächs. Und ich glaube, dass dieser Prozess von so einer Haltung getragen sein muss. Auch wenn man mit Kolleginnen und Kollegen spricht, die eine gänzlich andere Meinung haben als man selbst, könnte es sein, dass die anderen Recht und man selbst Unrecht haben. Deswegen muss man sehr, sehr gut zuhören und immer wieder versuchen, den Faktenkern herauszustellen. Man sollte auch nicht ausschließlich sich darauf versteifen, die eigene Meinung immer besser zu erklären, sondern sollte mindestens genauso viel Mühe darauf verwenden, die andere Meinung immer besser zu verstehen. Wenn das gelingt, dann kann man irgendwann tatsächlich sehr sicher sein, ob man es mit einfach nur unterschiedlichen Meinungen zu tun hat, von denen die eine besser ist als die andere. Dann geht es einfach darum, die bessere herbeizuführen. Auch das bedeutet Verantwortung. Einfach nur mit einer Mehrheit beispielsweise zu entscheiden. Dann auch dafür verantwortlich zu sein und die Kritik auszuhalten. Oder ob man es wie in unserem Rüstungsbeispiel mit einem moralischen Dilemma zu tun hat. Und dementsprechend es nicht die eindeutig bessere Entscheidung gibt und deswegen wieder formale Lösungen zu finden sind. Also nochmal, das Zuhören ist mindestens so wichtig wie das Erklären. Und die Entscheidung ist dann gut, wenn alle zum Schluss den Eindruck haben, dass es wie von selbst darauf hinausgelaufen ist und es eigentlich ein Wunder wäre, wenn man anders entscheiden würde. Das hat ganz, ganz viel mit der Güte des Prozesses zu tun, dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen das so empfinden.
In diesem Prozess gab es einen Punkt, wo du sagtest, oh mein Gott, wir stehen also an der Wand, wir kommen nicht auf die Synthese. Ich frage mich, ne, es klingt gerade sauber. Es klingt gerade, du stimmt, ne, viele Prozesse geredet und sowas ist ja, aber die Welt ist ja grau, dreckig. Ne? Gibt es da Punkte, wo du sagst, oh, sind wir echt wie so ein Roadblock gewesen, aber wir haben es dann trotzdem eben geschafft auf diese Synthese, weil es dauert ja manchmal, du musst ja, wie du sagtest, die Abstraktionsebene manchmal noch höher ziehen. Und das ist ja auch, das musst du ja dann auch erstmal reflektieren und verstehen, oh, wir sind noch gar nicht da. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir genau in der Mitte sind. Sondern wir sind noch ein bisschen irgendwo links, rechts von der Mitte verschoben.
Wenn das misslingt, dann sind typische Fehler, dass die Entscheidungsgrundlage unvollständig ist, dass also nur eine Sorte Experte gehört wurde und andere Expertinnen eben nicht. Oder die Entscheidungsgrundlage ist zwar vollständig, aber sie ist nicht angemessen bewertet. Stell dir darunter vor, Vorteile ganz groß und lang und überzeugend beschrieben, Nachteile einer Option aber quasi so in die Fußnoten verbannt. Wenn unvollständige oder ja unangemessene im Sinne von unausgewogene Entscheidungsvorlagen reingebracht werden, dann führt das meistenteils in den Streit beziehungsweise in den Patt. Und das meine ich, warum die Prozessgüte so wichtig ist. Man kann, oder ich denke, die allermeisten können ihren Frieden mit ganz vielen verschiedenen Entscheidungen machen, wenn sie den Eindruck haben und haben dürfen, dass auf Basis einer sehr vollständigen und ausgewogen dargestellten Entscheidungsgrundlage eine Entscheidung getroffen wurde. Ärger kommt auf, wenn das nicht der Fall ist.
Ja, ich kann das richtig nachvollziehen. Wir kommen schon fast zum Ende und ich versuche immer noch mal zu gucken, wenn du deine Rolle jetzt verlassen würdest. Ne? Ich gönne es dir, ich glaube, du bist an der richtigen Stelle, weil du da auch mit, was war das, 500 Milliarden Euro, ich sag mal, Wirkraum, ich will nicht sagen spielen, das klingt zu gemein, aber ich glaube, du hast da eine Sphäre, in der, die tut dir gut. So, und ich glaube, da bist du auch an der richtigen Stelle und auch treibende Kraft, das schätze ich sehr an dir. Du würdest aber trotzdem nochmal wechseln. Du bist plötzlich in einer neuen Rolle, neue Organisation, vielleicht auch im Finanzmarkt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, in den ersten 100 Tagen würde ich das genauso machen? Und dann gibt es auch Sachen, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, da würde ich wirklich mal was anderes machen.
Ich bin, Alexander, so voll und ganz bei meiner Aufgabe, dass ich darüber einfach noch nicht so gut nachgedacht habe, um dir jetzt eine gute Antwort zu geben.
Das macht gar nichts. Das ist die beste Antwort, die ehrlichste Antwort, die ich gerade kriegen kann. Das ist super.
Ich kann vielleicht begründen, warum ich das so sehe. Als ich über das Stahlwerk sprach, wie man das nachhaltig macht am Anfang unseres Gesprächs, es kommt erstmal immer darauf an, dass man den Beobachtungsgegenstand sehr genau und gut versteht. Und dann kann man ableiten, was hervorragende Methoden sind, um ihn zu bearbeiten. Die Frage, die du mir gestellt hast, die kann man zwar stellen, aber ich sag dir, wie sie mir vorkommt. Stell dir vor, ich wäre ein Schmied und du hättest mich gefragt, welchen Hammer ich nehme.
Ja.
Ich wüsste aber nicht, ob ich ein Pferd beschlagen soll oder einen Ehering schmieden soll. Ich brauche ganz unterschiedliche Hämmer, wenn ich weiß, soll es ein Ehering oder ein Hufeisen geben. Und dementsprechend, es hängt vor allen Dingen vom Gegenstand der Aufgabe ab, was dort die richtigen Techniken sind, was die richtigen Instrumente sind, was man dort mal ausprobieren sollte. In Unkenntnis des Beobachtungsgegenstands kann man, finde ich, nicht plausibel sagen, was man da tun sollte. Ich kann das über Nachhaltigkeit sagen, weil das mein Arbeitsgegenstand ist. Aber wenn ich andere Dinge oder andere Aufgaben bekäme, würde ich garantiert auch hier und da anders vorgehen, weil der Beobachtungsgegenstand das einfach verlangt.
Ja, klar. Ich merke auch, du bist noch wirklich, du bist voll mit deiner Rolle, ne? Also du bist noch wirklich ganz tief. Deine Mission ist da noch nicht erfüllt. Also ich führe ganz viele solcher Gespräche und dann merke ich, oh, so also mal ab und zu mal was Neues kann ich auch. Aber bei dir habe ich wirklich das Gefühl, nee, ich habe da noch was vor.
Das ist eine schöne Sache, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich eine Generationenaufgabe haben. Das heißt, es braucht Junge bis Alte, und also alle. Und es wird auch eine ganze Generation lang, also 20, 30 Jahre, dauern. Schnelle Lösungen, die sofort funktionieren und alle glücklich machen, die wird es garantiert nicht geben. Und deswegen brauchen wir auch diese Ausdauer, diese Verlässlichkeit, diesen langen Atem, um diese Sorte Arbeit erfolgreich weiterzuführen. Bin also ganz unbesorgt, dass allen CSOs und allen Nachhaltigkeitsverantwortlichen, die Arbeit in den nächsten Jahren nicht ausgehen wird.
Es ist eine schöne und gleichzeitig traurige Botschaft. Es wäre ja schön eigentlich, wenn wir alle plötzlich was ganz anderes machen, weil die Probleme weg sind. Aber ich gebe dir vollkommen und noch über volle Überzeugung recht. Ich glaube, wir haben da noch ein paar Baustellen vor uns. Umso mehr freue ich mich wirklich. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke. Und ich weiß, das biete ich immer an oder ich locke das dir immer aus. Ich weiß, du bist unglaublich ansprechbar. Ich weiß, dein Team ist auch wirklich schwerst beeindruckend. Da wird viel gemacht und ich habe rausgehört, eure Arbeit ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, da kann man noch einige, wie sagt man das, dialektische Prozesse von dir erleben, die vielleicht den manchen glücklich machen und manche nicht so, aber das ist auch okay. Henrik, ich danke dir für diesen Einblick und für das Gespräch und ich bin gespannt, was bei dir noch kommt.
Vielen Dank für die Einladung, Alexander. Und ja, ich hoffe, dass es allen Spaß macht, uns im Nachhinein. Vielen Dank.
Ruhig auch. Bis dann. Ciao.
Ciao.